Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
Volle Sozialleistungen erst nach 5 Jahren rechtmäßigen Aufenthalts in Österreich, Anreize, damit mehr investiert wird in Österreich, den Kuchen größer machen, mehr Wirtschaftswachstum, dadurch mehr Steuereinnahmen lukrieren.
Mit solchen Ideen präsentiert sich Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer gestern Montag zur besten Sendezeit im ORF. Er ist zu Gast bei Martin Thür bei den Sommergesprächen. Und es geht um viel für Karl Nehammer. Immerhin wählt Österreich in nicht einmal einem Monat einen neuen Nationalrat. Und der ÖVP-Chef würde auch gern Bundeskanzler bleiben. Mit welcher Erzählung die ÖVP die Wählerinnen und Wähler von sich überzeugen will, das erklärt Innenpolitikjournalist Maximilian Werner vom Standard.
Ich würde sagen, eine gegen alle. Regelmäßig ortet die ÖVP Allianzen der anderen Parteien gegen ÖVP-Positionen. Die gilt es aus Sicht der ÖVP zu durchbrechen. Und das gelingt aus Sicht der ÖVP eben nur mit ihr, einer Partei der Mitte.
Und wir sprechen darüber, ob eine Koalition der ÖVP mit der Kickl-FPÖ nach der Wahl wirklich ausgeschlossen ist. Maximilian, wir dürfen dich als erstes mal herzlich beim Standard begrüßen.
Danke.
Es ist erst dein zweiter Tag hier und trotzdem bist du schon bei uns im Podcast gelandet und hast gestern auch schon das Sommergespräch mit Bundeskanzler Karl Nehammer getickert auf der standard.at. Jetzt mal ganz allgemein, wie hat der ÖVP-Chef denn auf dich gewirkt?
Also abgesehen von allem Inhaltlichen, über das wir ja noch sprechen werden, er hat versucht, sich sehr staatsmännisch zu geben, hat zunächst über den Traunsee geschwärmt und hat über seine Parteischwabe geschwärmt. Also er gab sich im fast ganzen Gespräch eigentlich freundlich und auch motiviert, als Bundeskanzler weiterzuarbeiten. Das war zumindest das Bild, das er vermitteln wollte.
Auf das fast ganze Gespräch werden wir dann, glaube ich, später nochmal zu sprechen kommen. Welche Themen waren Nehammer denn offenbar ganz besonders wichtig?
Ja, er wollte sich als ein Politiker der Mitte präsentieren. Er hat aus seiner Sicht unvernünftige PolitikerInnen bei der FPÖ kritisiert, aber auch bei der SPÖ. Und er hat sich dabei selbst als vernünftige Alternative angeboten, eben als der Mann, der laut ihm in der Mitte steht. Außerdem stellt er den Menschen, beziehungsweise zumindest den österreichischen StaatsbürgerInnen, in Aussicht, dass unter einer weiteren Kanzlerschaft von ihm eigentlich niemand irgendwelche Verschlechterungen zu erwarten hätte. Das war etwa im Bereich des Klimaschutzes, als er dort sehr darauf gepocht hat, dass das nicht so sein wird.
Also man steht in der Mitte und bei Klimapolitik oder so müssen sich die Menschen nicht viele Änderungen erwarten. Sind das die Standpunkte, mit denen die ÖVP bei der Wahl überzeugen will?
Ja, schon. Also er hat etwa auch das EU-Renaturierungsgesetz angesprochen und damit einhergehend aus seiner Sicht überbordende Bürokratie aus Brüssel. Er scheint etwa potenzielle WählerInnen aus dem landwirtschaftlichen Sektor damit überzeugen zu wollen. Und er hat auch Anpassungen beim sogenannten Dieselprivileg oder bei der Pendlerpauschale pauschal ausgeschlossen. Also ja, auf das hat er sich sehr stark gesetzt.
Gehen wir es jetzt trotzdem nochmal der Reihe nach durch. Gleich am Anfang des Gesprächs ging es sehr intensiv um die Wirtschaft. Das ist für die ÖVP natürlich grundsätzlich wichtig. Da läuft es im Moment trotzdem nicht so ganz in Österreich. Martin Thür hat dann auch eine ganze Reihe an Fakten und Zitaten präsentiert, was da alles gerade schief läuft. Gestern hat es außerdem die neuen Arbeitslosenzahlen gegeben und da ist die Arbeitslosigkeit in letzter Zeit gestiegen in Österreich. Wie will die ÖVP die Wirtschaft in Österreich denn wieder auf Kurs bringen?
Ihr Kanzler Karl Nehammer möchte vor allem Anreize setzen, das hat er sehr oft in diese Richtung gesagt, damit wieder investiert wird in die österreichische Wirtschaft.
Ich habe klar zu verstehen gegeben, dass es zunächst einmal Anreize braucht, damit wieder in Österreich investiert wird, dass es ein Wirtschaftswachstum braucht. Warum ist das wichtig? Man kann sich das so vorstellen, jetzt reden alle darüber, wie der Kuchen, der da ist, tatsächlich verteilt wird. Und das Entscheidende ist, dass wir den Kuchen, um den es geht in der Frage der Verteilung in einem solidarischen Wohlfahrtsstaat, größer machen müssen. Wie geht das? Indem wir das Wirtschaftswachstum versuchen anzuregen, dass mehr Wirtschaftswachstum entsteht.
Es sollen zum Beispiel die Lohnnebenkosten gesenkt werden. Außerdem möchte er, dass Überstunden von der Einkommensteuer freigestellt werden. Und dadurch ergebe sich dann automatisch ein höheres Wirtschaftswachstum. Und dadurch wiederum wachse dann auch der sogenannte Kuchen. Damit meint er den Staatshaushalt, der ja zuletzt sehr angespannt war. Ein Sparpaket aber schließt Karl Nehammer unter seiner Regentschaft aus.
Wenn der Kuchen größer werden soll, dann braucht es dafür mehr Zutaten, hat unsere stellvertretende Chefredakteurin Petra Stulber in der ORF ZIP 2 gestern ganz treffend formuliert.
Wenn Sie jetzt privat einen größeren Kuchen backen wollen, dann müssen Sie mehr Eier, mehr Zucker, mehr Mehl einkaufen. Das heißt, Sie müssen mehr Mittel einsetzen. Wenn Sie aber insgesamt nicht mehr Geld dafür zur Verfügung haben, müssen Sie irgendwo anders sparen. Ein Steak weglassen oder vielleicht die Popcorn oder was auch immer.
Maximilian, die ÖVP will also eigentlich kein Sparpaket, aber auch nicht mehr Geld ausgeben. Woher soll denn dann dieses Wirtschaftswachstum kommen?
Das war bis zuletzt nicht ganz klar. Karl Nehammer hat gestern im Sommergespräch unter anderem gesagt, er möchte Förderungen streichen. Da hat er zwar wenig bis keine konkreten Beispiele genannt, welche das genau sein sollen, hat aber gesagt, dass er dadurch rund 4 Milliarden Euro einsparen könnte. Zum Beispiel könnten strukturelle Förderungen durch staatliche Garantien oder durch Steuergutschriften ersetzt werden. Man dürfe außerdem keine Maßnahme isoliert betrachten, also auch diese Maßnahmen nicht isoliert betrachten, sondern das Wirtschaftspaket der ÖVP müsse man gesamtheitlich sehen. Und erst dadurch, wenn man alle Maßnahmen der ÖVP zusammennimmt, sei ein Wirtschaftswachstum von 2% jährlich möglich.
Unterm Strich, überzeugt die Wirtschaftsstrategie der ÖVP?
Das kann ich persönlich natürlich nicht ganz so gut beurteilen. Ich kann mich auf informierte Persönlichkeiten berufen, zum Beispiel auf Wirtschaftswissenschaftler Christoph Badelt. Das ist der Chef des Fiskalrats und der hat zuletzt in der Zeit im Bild 2 gesagt, dass nicht einmal ein chinesisches Wachstum solche Summen aufbringen könnte, die eine Gegenfinanzierung von Wirtschaftsmaßnahmen unnötig machen würden. Das heißt, er hat daraus geschlossen, ein Sparpaket ist jedenfalls notwendig, auch wenn das der Kanzler jetzt auch wieder im Sommergespräch ausgeschlossen hat.
Beim Thema Wirtschaft sind da also noch Fragen der Umsetzbarkeit offen geblieben. Auch groß war natürlich das Thema Migration. Da haben zuletzt das Attentat in Solingen, die Absage der Taylor Swift-Konzerte in Wien und all diese Nachrichten Ängste geschürt in der Bevölkerung. Wie geht die Volkspartei denn mit dieser Situation um?
Sie fordert mehr Überwachungsmöglichkeiten für den Staatsschutz und sie hat sich, Zitat, bedingungslos zur Sicherheit bekannt. Aber die ÖVP ist hier in einer ziemlichen Zwickmühle, weil sie ja den Sicherheitsbereich, das Innenministerium, seit Jahrzehnten fast durchgehend verantwortet. Herbert Kickl war zwischen 2017 und 2019 als FPÖ-Innenminister im Amt. Danach war kurz die ExpertInnenregierung im Amt. Aber eigentlich seit dem Jahr 2000 sind nur ÖVP-InnenministerInnen ansonsten im Amt gesessen. Und bei allem, was die ÖVP jetzt also fordert, stellt sich also auch die Frage, warum hat sie das bisher nicht umgesetzt und warum und vor allem, mit wem soll sie das in der nächsten Legislaturperiode umsetzen können?
Und wie würdest du jetzt diesen Kurs der Volkspartei einordnen?
Es ist ein bisschen ein Kurs gegen alle anderen Parteien. Es gibt auch regelmäßig Aussendungen der Partei, in der der Generalsekretär Christian Stocker kritisiert, dass ja alle anderen Parteien augenscheinlich nicht für Sicherheit stehen würden, weil sie dieses Überwachungspaket, das die ÖVP möchte, nicht mittragen wollen. Hier gibt es etwa den Vorschlag, Messenger-Dienste überwachen zu wollen. Da sind andere Parteien skeptisch bis total ablehnend. Und auch deshalb stellt sich die Frage, mit wem soll die ÖVP das in der nächsten Legislaturperiode beschließen können? Und wenn sie es beschließen kann, hält das dann schlussendlich zum Beispiel vor dem Verfassungsgerichtshof. Ein ähnliches Paket 2019 wurde ja gekippt.
Was für und was gegen solche Messenger-Überwachung spricht, darüber haben wir übrigens schon eine eigene Folge gemacht. Die verlinken wir Ihnen in den Shownotes. Schauen wir aber noch weiter im Themenspektrum der ÖVP. Du hast schon gesagt, beim Klimaschutz hat der Kanzler vor allem gesagt, was er alles nicht machen oder abschaffen will. Wie kommt denn das Thema Klimakrise überhaupt im Programm der Volkspartei vor?
Also die ÖVP ist keine Partei, die den Klimawandel, die die Klimakrise leugnet oder so. Aber sie verspricht der Bevölkerung, dass das Erreichen der Pariser Klimaziele möglich ist, ohne dass es irgendwem wehtut, ohne dass es irgendjemandem etwas kostet, ohne dass zum Beispiel Menschen aufs Autofahren verzichten müssen.
Das, was es braucht, ist aus meiner Sicht hier eben die Innovation und die Technologiestärke in den Vordergrund zu stellen.
Die ÖVP wettet auf Technologien, die erst entwickelt werden müssen, zum Beispiel auf E-Fuels, mit denen sollen Verbrennungsmotoren in Zukunft klimaneutral betrieben werden können. Aktuell gibt es davon aber noch relativ wenige und die vorhandenen E-Fuels, von denen ist nicht ganz klar, ob sie überhaupt in der breiten Masse eingesetzt werden können. Insgesamt ist die Klimapolitik der ÖVP also ein Klimaschutz, ja, aber halt nicht so, wie es sich die anderen Parteien vorstellen und vor allem ohne irgendwelche Einschränkungen.
Klimaschutz ist mal sicher nicht ganz oben auf der Prioritätenliste der ÖVP. Worüber aber noch unlieber gesprochen wird, Das sind eine ganze Reihe an Skandalen, die während der vergangenen Legislaturperiode rund um die ÖVP aufgepoppt sind. Die waren auch gestern im Sommergespräch Thema. Maximilian, worum ging es da?
Ja, das hat man im Sommergespräch sehr gut gemerkt. Das war der Moment, als Nehammer auf die österreichische Justiz und auf den Bericht der Untersuchungskommission im Justizministerium angesprochen wurde. Da ging es auf mögliche politisch motivierte Einflussnahmen auf Ermittlungsverfahren. Und hier wurde Karl Nehammer sehr angriffig. Hier hat der Martin Thür, den Moderator der Sendung, für aus seiner Sicht unzureichende Recherchen kritisiert und er hat sich auch gegen sogenannte Pauschalvorwürfe gegen seine Partei verwehrt. Das heißt, an dieser Stelle ist auch dieses Bild des ruhigen Interviewgastes, das er ja, wie wir am Anfang besprochen haben, abgehen wollte, doch etwas gebröckelt. Also hier blieb er nicht mehr ganz so ruhig wie zu Beginn des Gesprächs.
Ich finde, im Bausch und Bogen Menschen zu verdächtigen, dass sie ihren Amtseid nicht ernst nehmen, das finde ich nicht gerechtfertigt.
Würdest du sagen, er hat sich da in seiner Gesprächstaktik was bei Herbert Kickl abgeschaut, der ja doch auch schon sehr angriffig gegenüber dem Interviewer vorgegangen ist in seinem Interview?
Ich glaube, das sind dann doch noch zwei unterschiedliche Qualitäten. Ich meine, Herbert Kickl hat, das hat man auch im letzten Jahr gesehen, ja laufend den ORF für irgendwelche Schnitte, die es dann nicht gab, kritisiert und so weiter. Hier hat Karl Nehammer auf eine oder zwei Fragen geantwortet, dass ihm die Fragestellung sozusagen nicht passt. Aber das sind doch noch unterschiedliche Qualitäten aus meiner Sicht.
Trotzdem wollte Bundeskanzler Karl Nehammer ganz klar so wenig wie möglich über diese Justizskandale und die anderen offenen Kausen der ÖVP sprechen. Da gab es jedoch einiges, sei es nun mal die erstinstanzliche Verurteilung von Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz oder auch die Ermittlungen gegen andere ÖVP-Politiker. Sind die denn im Wahlkampf jetzt noch irgendwie Thema?
Ich muss zugeben, dass sie sogar ein bisschen weniger Thema sind, als ich es zunächst erwartet hätte. Die anderen Parteien konzentrieren sich in ihren Wahlkämpfen zwar schon auf den Zustand des Gesamtstaates zum Beispiel, beziehen das aber in den allermeisten Fällen auf den Zustand der Wirtschaft. Und die steht ja nach den vergangenen Jahren sehr gebeutelt da. Vor allem und Neos und Grüne betonen zwar immer wieder, dass sie für eine echte unabhängige Justiz zum Beispiel stehen. Das war ja vor allem das Thema der letzten Zeit. Im Trubel der anderen zahlreichen Themen geht das aber aus meiner Sicht etwas unter in diesem Wahlkampf.
Wenn du jetzt auch nach diesem Sommergespräch, aber generell mit Blick auf den bisherigen Wahlkampf, die Strategie der ÖVP in einem Satz beschreiben müsstest, wie würde der lauten?
Ich glaube, das habe ich eh schon vorher ein bisschen anklingen lassen. Ich würde sagen, eine gegen alle. Regelmäßig ordnet die ÖVP, ihr Generalsekretär Christian Stocker, Allianzen der anderen Parteien gegen ÖVP-Positionen. Die gilt es aus Sicht der ÖVP zu durchbrechen. Und das gelingt aus Sicht der ÖVP eben nur mit ihr, einer Partei der Mitte.
Und wie läuft's mit dieser Strategie? Hast du das Gefühl, die Wählerinnen und Wähler finden das super?
Ja, aktuell schaut es zumindest danach aus, dass die ÖVP Platz 2 in den Umfragen festigen kann. Sie gewinnt Abstand zur SPÖ auf Platz 3. Der Trend der ÖVP geht nach oben. Aber es gibt immer noch einen deutlichen Abstand zur FPÖ, die immer noch deutlich auf Platz 1 liegt. Ein richtiges Kanzlerduell, wie es die ÖVP schon ausgerufen hat, ist jetzt 4 Wochen vor der Wahl nicht absehbar. Wir wissen aber auch, es gibt noch sehr viele unentschiedene WählerInnen und Überraschungen sind immer möglich.
Dass man sich nicht auf die Umfragen verlassen sollte, das haben wir in den letzten Wahlen immer wieder gesehen. Trotzdem ist ziemlich klar, die Absolute wird sich nicht ausgehen für die ÖVP. In irgendeiner Art und Weise wird es eine Koalition brauchen. Welche Regierungszusammenarbeiten könnten sich da denn ausgehen?
Ja, das ist natürlich schwierig zu sagen, bevor es ein Wahlergebnis gibt. Wir sprechen jetzt hier auf der Basis von zahlreichen Umfragen. Auf dieser Basis ginge sich rein theoretisch wahrscheinlich eine Koalition von ÖVP und FPÖ aus oder auch eine Dreierkoalition aus ÖVP und SPÖ mit Neos oder Grünen. Andere Varianten mit der FPÖ sind theoretisch und rechnerisch möglich, politisch aber so gut wie ausgeschlossen.
Du hast jetzt schon angesprochen, besonders spannend ist, wie die ÖVP zu einer Koalition mit der FPÖ stehen würde. Nehammer hat dazu gestern das gesagt.
Die Volkspartei ist in den Ländern in 6 Koalitionen, 3 davon SPÖ, 3 davon FPÖ. Die FPÖ ist eine sehr heterogene Partei, Gott sei Dank. Es gibt sehr viele Vernünftige in der FPÖ, genauso wie in der SPÖ. Das Entscheidende ist, wie auch immer sich die FPÖ entscheidet, das ist ihre Sache. Ich habe nur gesagt, wofür ich stehe und was mir wichtig ist. Ich will mit konstruktiven Kräften, mit einer stabilen Mehrheit im Parlament die großen Herausforderungen der Zukunft lösen und eben nicht vom Thema Angst leben, nicht vom Thema Unsicherheit leben, sondern Zukunftsperspektiven geben, Sicherheit geben.
Eine Koalition mit FPÖ-Chef Herbert Kickl schließt Nehammer aber aus.
Herbert Kickl ist ein Politiker, der sich total abgewandt hat von dem Thema politische Verantwortung. Er ist nicht willens, auch seriös über Zukunftsfragen zu diskutieren, sondern er macht Angst. Angst ist seine Triebfeder. Er lebt eben in diesen Verschwörungstheorien und er macht sie nicht mehr nur parteipolitisch als Kalkül, sondern er glaubt ja auch wirklich offensichtlich selbst daran. Und mit Verschwörungstheoretikern, die hinter allem das Böse sehen, die immer nur Angst machen.
Im Moment schaut es aber nicht aus, als würde Kickl nach der Wahl als freiheitlichen Chef abtreten wollen. Heißt das jetzt Schwarz-Blau oder Blau-Schwarz ist fix vom Tisch?
Ich würde sagen, das sehen wir erst nach der Wahl. Aktuell verbeißen sich beide Parteien sehr in ihre Positionen. Die ÖVP will keine Regierung ohne ihren Parteichef Kickl. Die ÖVP will keine Regierung mit dem FPÖ-Parteichef Kickl. Aber es wäre ja nicht das erste Mal, dass Parteien nach geschlagener Wahl ihre Position in solchen Fragen ändern. ÖVP und FPÖ stehen sich inhaltlich sehr nahe. Da gibt es sehr viele Überschneidungen. Das wurde auch bei der Koalition 2017 bis 2019 immer wieder betont. Und die wahrscheinlichste Alternative wäre eine Dreierkoalition von drei sehr unterschiedlichen Parteien, von der man zum Beispiel gerade in Deutschland sieht, wie mühsam das zu koordinieren und wie mühsam das Arbeiten darin ist. Und man muss natürlich sagen, Karl Nehammer schließt Kickl als Koalitionspartner aus. Ob aber Karl Nehammer nach einer Wahl, in der er wahrscheinlich im Vergleich zur Wahl 2019 stark an Stimmen verlieren wird, noch irgendetwas zu sagen haben wird, das weiß heute niemand.
Es bleibt also spannend. Wir werden sehr wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch hier und da hier im Podcast sprechen. Vielen Dank schon mal, Maximilian Werner, für diese Einschätzungen.
Dankeschön.
Bleiben Sie jetzt aber noch dran. Im Nachrichtenüberblick geht es gleich um einen Staatsbesuch, der für ziemliche Aufregung gesorgt hat und um einen so richtig gefloppten Banküberfall. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Musik, eine farbenprächtig gekleidete Garde, Reiter. Was erst aussieht wie ein ganz normaler Staatsempfang in der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar, sorgt außenpolitisch für Wirbel. Der Staatsgast ist nämlich der russische Präsident Wladimir Putin und gegen ihn liegt ja eigentlich ein Haftbefehl vom Internationalen Strafgerichtshof vor, wegen russischer Kriegsverbrechen in der Ukraine. Da die Mongolei Mitgliedsland beim Internationalen Strafgerichtshof ist, müsste Putin dort eigentlich verhaftet werden. Russland hatte aber schon vorab bekannt gegeben, sich deshalb keine Sorgen zu machen. Putin feiert dort mit dem Staatschef der Mongolei den 85. Jahrestag des Sieges der sowjetischen und mongolischen Streitkräfte über Japan. Es ist der erste Besuch des russischen Präsidenten in einem Land, wo ihm die Verhaftung drohen würde, seit der Haftbefehl im März 2023 erlassen wurde. Zweitens, die Wiener FPÖ will Soldaten in der Innenstadt positionieren, um gegen Bandenkriminalität vorzugehen. An Hotspots wie etwa dem Reumannplatz oder am Praterstern. Dieser Vorschlag stößt bei der Wiener Polizei aber auf Ablehnung. Laut Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl sei das rechtlich auch gar nicht möglich. Den Bundeswehrsoldaten fehle außerdem die nötige Ausbildung. Und Pürstl sieht auch keine Notwendigkeit für einen solchen Einsatz. Die Wiener Polizei habe die Sicherheitslage in der Bundeshauptstadt sehr wohl unter Kontrolle. Aktuell sind Bundeswehrsoldaten in Wien zwar schon im Einsatz, allerdings nur in ganz speziellen Bereichen, zum Beispiel in der Bewachung von bestimmten Gebäuden. Und drittens, ziemliches Pech hatte ein Bankräuber in Innsbruck heute Dienstag. Er hat am Vormittag eine Bankfiliale am Mitterweg im Westen der Tiroler Landeshauptstadt überfallen und dort in englischer Sprache Bargeld gefordert. Allerdings hat sich der Täter aus Versehen eine bargeldlose Filiale ausgesucht. Geld kann man dort dann nur an Automaten beheben. Der Mann floh also ohne Beute. Bisher konnte er nicht gefasst werden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Mehr zu diesem wenig erfolgreichen Banküberfall und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at. Wer sich ohne Banküberfall finanziell besser aufstellen will, der sollte mal bei unserem Schwester-Podcast Lohnt sich das reinhören. Da gibt es zum Beispiel eine Folge über die besten und schlechtesten Investments. Kleiner Spoiler, jedes davon ist smarter als eine bargeldlose Bankfiliale zu überfallen. Das war's auch schon wieder mit Thema des Tages. Danke fürs Zuhören und falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie uns die gerne an podcast@derstandard.at. Und wenn Sie uns unterstützen wollen, dann hilft uns zum Beispiel ein Standard-Abo oder auch eine gute Bewertung, wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.